Track 17, der Musikpodcast, Folge 65 mit Melanie Löber.
Und Christopher Hunold.
Und mit euch, schön, dass ihr zuhört. Hallo, hallo, hallo. Heute auch mit dem Art Rock Folk von Black Country New Road, dem coolen Postpunk von The Completers, dem nahezu beatlosen Techno von Barker, dem intimen Wohnzimmer-Emo von Great Grandpa und dem ja, Öltanker-Doom-Pop von Mobs und Suzu LaRoche. Ihr hört den Musikpodcast, der euch einmal im Monat über die neueste Musik informiert, die ihr hören solltet, die wir euch hier vorstellen und die wir für euch raussuchen, damit ihr es nicht müsst. Wir sind der Mensch gewordene Algorithmus, der nur das Beste für euch will, der nur das Neueste für euch will und nicht immer nur das, was ihr schon 100.000 Mal vorher gehört habt. Hi Melanie, wie geht's?
Hi, ne? Ja, gut, und selber?
Wunderbar, ich freue mich sehr auf diese Folge. Es ist mal wieder eine mit Black Country New Road. Das ist, glaube ich, die 147. Aber ich freue mich auf jede gleichermaßen, denn es gibt ein bisschen was dazu zu besprechen. Befürchte ich,
in Anführungszeichen. Das denke ich mir.
Und, aber vorher möchte ich natürlich wissen, was hast du denn so zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört ein Album namens Acabo Chorare von der brasilianischen Band Novos Baianos. Das ist aus dem Jahr, ich glaube, 1972, ein Samba-Album. Mhm. MPB, falls ihr das was sagt, diese brasilianische Popmusik, also ist so sehr hippie-mäßig und es ist sehr, sehr, sehr schön und es ist sehr passend gewesen zu den vielen sonnigen Tagen, die wir hier in der letzten Woche hatten.
Ich habe jetzt nochmal was zuletzt gehört, einfach weil es so spannend und faszinierend war, was auf jeden Fall zu jeder Jahreszeit funktioniert, nämlich das letzte Track 17 Feature, denn ich hatte ja auch angekündigt, dass die in diesem Jahr wieder etwas prominenter vertreten sein wollen und ich habe mich sehr gefreut, dass das tatsächlich, dass es ein Jubiläum war, war mir gar nicht bewusst. Das 50. Feature von Track 17 ist vor 2 Wochen rausgekommen. Ich habe zusammen mit meinem Gast Christopher Cornels, der jetzt auch schon zum 4. Mal, glaube ich, sogar da gewesen ist, über die eigentlich recht banale Frage, was ist Musik, gesprochen. Wir sind darauf gekommen, weil wir uns mal darüber unterhalten haben, dass wir auch manchmal Musik hören, die für ja manche Menschen gar nicht mehr als solche zu klassifizieren ist, und haben dann mal darüber nachgedacht, ja, was ist das jetzt eigentlich genau? Wo sind die Grenzen und ist es interessant oder auch wichtig, darüber nachzudenken, wo die Grenzen von Musik sind, wer denkt eigentlich darüber nach und ja, wozu könnte das überhaupt wichtig sein, und haben da so ein paar Thesen aufgestellt und sind denen nachgegangen und hatten da ein sehr schönes, interessantes Gespräch, und das könnt ihr euch natürlich anhören. Ist nochmal in den Shownotes verlinkt, Feature 50 von Track 17 zum Thema Was ist Musik? Es ging dann auch so ein bisschen um Performance-Kunst, es ging auch um Funktionsmusik, um Musik quasi, also wir haben auch die Frage gestellt, ob Musik, die in ihren oberflächlichen Eigenschaften eigentlich Musik sein sollte, aber dafür nicht gedacht ist, dann wiederum Musik ist, oder ob die Intention hinter Musik und Kunst nicht eigentlich ausreichend ist, um etwas als Musik zu klassifizieren, also dass dann eben auch entsprechende Noisy-Geschichten oder das, was bei Discogs gerne so als Non-Music beschrieben wird, ob das dann nicht einfach aufgrund der Attitüde oder aufgrund dessen, was wir davon erwarten, wenn wir das hören, auch als Musik zu beschreiben ist. Das war für mich dann auf jeden Fall bei ein paar MusikerInnen, die ich in den letzten Jahren gehört habe, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Könnt ihr euch gerne einmal anhören, fand ich ein sehr interessantes Gespräch, und wie gesagt, Features wird es dann in diesem Jahr auch nochmal wieder ein paar geben. Nicht nur, wenn wir Ende des Jahres über die Platten des Jahres sprechen, ohne jetzt schon mal den Dezember vorwegnehmen zu wollen, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass heute 2 Platten dabei sind, um mal ein bisschen anzuteasen, die für mich auch bei den Platten des Jahres dabei sein werden. Nicht 3, es würde mich zumindest wundern, aber man weiß ja nie, wir haben ja noch ein paar Monate. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du heute hier schon Sachen mitgebracht hast, bei denen du sagen würdest, ja, die bleiben auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, ich habe heute 3.
Du hast heute 3, oh, das ist interessant, okay. Ja. Okay, alles klar. Fangen wir doch einfach mal an. Ja, vom Jazzy Post-Punk zum wolkigen Art-Rock-Folk-Hybriden. Es geht jetzt zum x-ten Mal um die Band Black Country New Road hier in diesem Podcast. Und zwar geht es heute um ihr offiziell 3. Album, Forever How Long. Ja, das ist auf dem Papier eigentlich das 3. Album der Band, die wie keine zweite so diesen Podcast als Dauerthema, aber auch als persönliche Lieblingsband begleitet. Und es mag das 3. Album sein, es ist aber gleichzeitig die 4. Version dieser Band und der 4. Neustart, wenn man so möchte. Geht es nach den 6 verbliebenen MitgliederInnen, wird es auch der letzte Neustart gewesen sein. Man kann sagen, dass Black Cantina Road so seit 8 Jahren über diesem Podcast schweben, also seitdem es ihn eigentlich auch gibt. Kurz nachdem er startete, wollte ich das erste Mal von ihnen erzählen. Damals hießen sie ja noch Nervous Conditions und wurden als Vorband gesehen in Köln. Und ich fand das einfach total faszinierend, dieser wüste Postpunk, der so aus Chaos und Konfusion kam. Dann aber eben der Bruch, weil der Sänger sich als übergriffiges Arschloch entpumpte, wurde rausgeschmissen, die Band hat sich aufgelöst, kurz vor dem Debütalbum, von dem auch nur eine Live-Version existiert, nach wie vor immerhin existiert, ist aber alles nicht wichtig, denn die Neugründung erfolgte ein Jahr später als Black Cantina Road. Isaac Wood, Gitarrist, der tritt nach vorne und die 7 übrig gebliebenen bzw. neu dazugewonnenen MusikerInnen, die haben nicht nur für mich so eine gewaltige Explosion ausgelöst. Gerade das Jahr 2019 war für mich so ein bisschen ihr Jahr. Da erschien endlich ihre erste Single, ein halbes Jahr später die zweite und noch immer ist meiner Meinung nach die OG-Version von Sunglasses 2019 eines der besten Musikstücke der gesamten letzten Dekade. Und 2 Jahre später sollte dann For the First Time erscheinen, das Album / der Abschied von dieser zweiten Phase der Band, wenn man so möchte. Die Band übrigens, sie wird ja wie viele ihrer Kolleginnen so lose mit der Talentschmiede The Windmill assoziiert, so dem Szene-Mittelpunkt und Club aus Brixton. Und das war einfach in dieser Art heute oder zu dem Zeitpunkt, also mittlerweile gibt es ja sehr viele dieser Bands wieder, selten gehörte Mix, so aus Spoken Word, Post-Punk, Jazz, Weltmusik und in Kombination mit diesen super ekstatischen Live-Shows war das verantwortlich für einen gewaltigen Hype, auch in mir selbst persönlich, den ich auch gerne nach außen getragen habe und gerne viel von dieser Band erzählt habe, auch lange bevor das erste Album erschien. Vor allem diese ausladenden Songs mit diesen ja so zynischen, selbstzerstörerischen und dann wieder sehr poetischen, verletzlichen Texten. Alles irgendwo zwischen so Middle-Class-Depression, Popkultur, Arroganz und Gen-Z-Dekonstruktion und dann eben eingebettet in dieses sehr leidende Sprechsingen, was man durchaus auch kritisch sehen kann, wenn man gar nicht darauf steht. Aber für mich hat das einfach total funktioniert. Als Art erweiterte Kunstfigur, aber auch eingebettet in dieser sehr kunstvollen Musik. Und davon hatten sie aber praktisch schon genug, als das Album erschien, For the First Time. Das heißt, für sie war dieses Album, also für viele ist ja ein Album so der Start und jetzt fangen wir an, jetzt haben wir uns gefunden. Bei Black Cantina Road ist ein Album eigentlich immer ein Zeichen von, wir sind fertig damit. Das heißt, als das erste Album erschien, waren sie schon lange fertig mit diesem Sound und haben eigentlich schon ihre dritte Phase begonnen. Die Band selbst steckt ja voll von musikalischer Brillanz und Talent, also alles, was der Instrumentenfuhrpark hergibt. Sie haben es gelernt, Piano, Harfe, Violine, Schlagzeug, Gitarre etc. etc. Alle schreiben sie auch selbst Songs. Ants from Up There, das zweite Album, im Interview, in dem ich sie damals hatte, da haben sie mir gesagt, Ants from Up There ist jetzt ihr zweites Debütalbum. Das ergibt doch total Sinn, wenn man das hört und wenn man auch feststellt, wie es entstanden wird. Das war praktisch fertig, als das erste Album erschien. Sie wollten eigentlich mit dieser dritten Version der Band nur noch rausgehen und auch von der zweiten nicht mehr so viel wissen, haben in dem Jahr Vorlauf die ganzen Songs von Ants from Up There eigentlich auch schon live gespielt. Es gab auch noch 2, die aus einer früheren Phase übrig geblieben sind. Sie haben sich praktisch jetzt gefunden für diese dritte Phase. Der Songwriting-Prozess war viel demokratischer. Die Texte verlassen sich nicht mehr so sehr auf Referenzen. Alles ist ein bisschen zeitloser, in sich geschlossener. Alle Bandmitglieder werden viel mehr einbezogen, auch was das Songwriting angeht. Die Instrumentierung wirkt ein bisschen folkiger, poppiger und, glaube ich, ein sehr großer Unterschied. Der Sprechgesang wich eigentlich so dem klassischen Gesang. Die Platte war deutlich persönlicher, verletzlicher, was so ein bisschen immer so PR-Buzzwords sind, aber ich glaube, wenn man sich einfach die Texte durchliest und die Songs anhört, dann kommt man zu keinem anderen Schluss. Wie gesagt, die letzten verbliebenen Songs der alten Zeit mischten sich mit neuen Stücken, die das Jahr über live gespielt wurden. Und ich habe schon damals gedacht, vor 3 Jahren, wie krass das bitte ist, dass diese Band sich so oft eigentlich neu aufstellt oder neu aufstellen muss, ja auch bis dato ein paar Mal, und sich weiterentwickelt hat und was man da so ein bisschen dann auch mit sich selbst in der Entwicklung macht, die ja so rasantisch ist oder die so rasant ist und quasi wirklich auf der Überholspur hat stattfinden können. Also sobald sie in irgendeiner Form gesettelt waren, entweder mussten sie oder wollten sie dann direkt was anderes. Und sie haben natürlich aufgrund von Corona nicht viel live gespielt und haben dann eben erstmals viel detaillierter ausgearbeitet und probiert, wie sie gemeinsam eben auf diesen Weg gekommen sind für die Songs auf dem zweiten Album, nenne ich es jetzt nochmal. Unter anderem mit Brad Song, dieser Fanbeziehungsballade, Ballade, bei der sich alle auf ihr eigenes Tempo verlassen haben, ohne Taktangabe gespielt haben, bis eben zu diesem ja wuchtigen Monster Basketball-Shoes, der so nach 3 Jahren endlich das Licht der Welt erblicken durfte. Es gab noch dieses leicht improvisierte Haldern, das sehr chaotische Snow Globes. Und es war toll, sie vorher nochmal live gesehen zu haben und einige der Songs live gesehen zu haben. Denn zur Geschichte des Albums und zur Band gehört auch, dass Isaac Wood, damals eben Frontmann, Songwriter und ja Person im Zentrum der Band, einen Tag vor Release seinen Ausstieg angekündigt hat. Heißt, Songs wurden vor Release eben live gespielt. Und sobald das Album draußen war, gab es diesen ganzen, wir haben jetzt eine Platte, Release-Circus, den gab es dann plötzlich nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht die Songs spielen, die eigentlich vorgesehen waren für ein Album, was ja so überschwänglich rezipiert wurde. Also ich war selber total überrascht, wie groß diese Platte plötzlich war und wie gut sie besprochen wurde. Und die Band musste das alles so ein bisschen über sich ergehen lassen, ohne das Ganze irgendwo präsentieren zu dürfen, weil eben Isaac Wood nicht mehr konnte. Er hat seine Mental Health quasi ins Zentrum gestellt und gesagt, ich kann das alles nicht mehr, was ja auch eine sehr bewundernswerte und wahrscheinlich dann eben auch gar nicht anders möglich gewesene Entscheidung ist. Sie haben dann überlegt, natürlich, wie geht's jetzt weiter? Also sie haben sich entschieden, zu 6 weiterzumachen, das Songwriting aufzuteilen, aber auch zu sagen, wir können diese Songs jetzt alle nicht mehr spielen. Wir müssen quasi schon wieder von vorne anfangen. Und wir sind jetzt in der 4. Version unserer Band. Sie haben dann in sehr, sehr kurzer Zeit, ich glaube in nur 6 Wochen, einige der Solo-Songs, die die einzelnen Bandmitglieder hatten, umgebaut und in den Bandkontext überführt haben, auf die schnell in Anführungszeichen noch ein paar neue Songs gespielt und haben dann quasi diesen Hype über ihr neues Album, mussten sie ja in eine Festivalsaison und Konzertsaison legen, in der sie dann aber plötzlich nur neue Sachen gespielt haben. Und auch da muss man sich dann drauf fragen, was macht das eigentlich mit einer Band, wenn du das alles eigentlich gar nicht mit aufgreifen kannst? Und haben dann gesagt, wir haben eigentlich keine Wahl, wir müssen jetzt eben neue Songs spielen. Ich konnte sie damals auch ein paar Mal nochmal live sehen, beziehungsweise zweimal auf dem Hallern Festival, einmal auch in diesem kleinen Tonstudio, was ganz toll war, nochmals in Köln, aber auch glücklicherweise auch während des New York Urlaubs, als sie da ihre Amerika-Tour beendet haben, was auch wirklich ein großes, grandioses Fest war und man diese neuen Songs hat hören dürfen, wo ich dann auch gedacht habe, mein Gott, wie talentiert kann man eigentlich sein, dass man in 6 Wochen so ein ganzes Set sich zusammenschustert und die Songs sind alle anders, der Stil ist wieder anders, aber man merkt, dass da weiterhin diese Band mit diesen sehr, sehr talentierten Menschen zusammenwächst. Einige davon haben ja auch eine klassische Ausbildung, also Evans, Ellery und Kershaw zum Beispiel, die sind klassisch trainiert, haben studiert, haben Jazz, experimentelle Musik und klassische Musik studiert. Und jetzt hat man sich eben gesagt, wir teilen uns auf. Louis, der Saxophonist, Kershaw, die Pianistin und die Bassistin Hyde, die teilen sich so die Leadrolle. Und herausgekommen sind ein paar der bislang besten Songs. Also gerade Turbine Pick von Kershaw, aber auch Dancers von Hyde. Nur wieder war die Ansage, keiner der Songs durfte überleben. Wir müssen wieder von vorne anfangen, denn diese Songs sollen nicht auf einem Album veröffentlicht werden. Es gab dann eben einen Live-Film bzw. eine Live-Platte. Aber für unser drittes erstes Album, wenn man so möchte, und für den 4. Neustart schreiben wir alle Songs nochmal neu und nehmen alle Zeit dieser Welt. Und dementsprechend war das jetzt erstmals nochmal wieder eine neue Phase, sich auf so ein neues Album zu freuen. Und die letzten 6 bis 8 Jahre, die waren irrsinnig aufregend. Ich habe mit die beste Musik bekommen, die mir je untergekommen ist. Ich habe diese Aufbruchstimmung verspürt, die eigentlich nur eine neue Band auslösen kann oder neue MusikerInnen auslösen können, die man so zu ihrem Beginn kennenlernen darf. Habe das sehr gerne mitgenommen, habe aber auch sehr diese verschiedenen Aufs und Abs mitgenommen, diese Neustarts, diese mehrere Neustarts, was ja auch wirklich etwas ist, was sonst bei Bands so in der Form eigentlich nicht vorkommt und sehr aufregender Teil dieser Geschichte ist. Und das so eng zu begleiten, das macht richtig was. Und bevor wir jetzt dann wirklich in das neue Album gehen, weil das nochmal eine ganz eigene Geschichte ist, würde ich dich auch fragen, nachdem ich jetzt sehr, sehr viel nochmal geredet habe, tut mir leid, was so deine Beziehung zu der Band ist, beziehungsweise wie du das in den letzten Jahren so mitgenommen oder mitbekommen hast.
Ja, also erstmal brauche dir das nicht leid tun, weil das war ja auch nochmal super interessant, das von dir so zusammengefasst zu hören. Für mich war der Weg mit der Band ein bisschen anders, weil mich das erste Debüt in dem Fall nicht so mitgerissen hat damals. Also da habe ich irgendwie nicht so reingefunden und auch ehrlich gesagt damals auch unterschätzt, wie wichtig dieser Sound wird. Weil jetzt so aus 2025 Sicht würde ich sagen, für mich ist dieses Ganze, was unter Windmill irgendwie firmiert, eigentlich so das Spannendste, was so in den letzten 10 Jahren in der Musik passiert, einfach rein von der Perspektive, was passiert Neues. Also es gibt sicherlich andere Genres, die ich mehr oder lieber höre, aber ich finde es einfach unglaublich spannend, was so diesen neuartigen Aspekt angeht. Also diese Zusammensetzung verschiedener Versatzstücke, ich glaube, das macht diese Szene irgendwie zum Spannendsten, was momentan passiert. Und Black Country New Road ist da für mich auf jeden Fall die Posterband sozusagen, weil Ants From Up There, das war dann der Punkt, wo sie mich dann auch hatten, weil das ist für mich ein unfassbares Album. Ich war dann auch überrascht, wie groß das geworden ist, weil ich hatte natürlich die Vorgänger dann, also die vorherigen musikalischen Bestrebungen irgendwie mitbekommen, über dich, über andere, aber das war dann immer eher in so einem nerdigen Kontext und Ants From Up There hat sich da schon deutlich drüber erhoben, fand ich. Also das hatte dann irgendwie auch so eine popkulturelle Relevanz auf einmal, was auf dem Album passiert ist und auch mit der Geschichte drumherum. Also von daher, long story short, ist es für mich, würde ich sagen, keine Herzensband, aber auf jeden Fall eine Band, die ich verfolge, einfach weil ich die für unglaublich relevant halte und wo ich aber dann sage, wenn jetzt ein neues Album kommt, so wie jetzt, bin ich nicht vorab so, dass ich mir sicher bin, dass es mir gefallen wird. Also es kann auch dann sein, dass es was ist, was mir dann nicht so unbedingt gefallen wird, aber wo ich auf jeden Fall reinhöre, weil da einfach so der Puls der Zeit auch ein bisschen passiert, finde ich.
Zumal du ja bis inklusive dieses Albums, mal angenommen, du hast alles vor dem ersten Album gar nicht mitbekommen, dann könnte man ja auch theoretisch sagen, der Meinung bin ich, dass das, was seit Bandgründung, und ich spreche jetzt mal nur von Black Country Road, bis zu For the First Time passiert ist, es ist auch schon fast wieder ein Wandel gewesen. Also so wie die ersten Singles klingen, so klang die Version auf dem Album ja schon gar nicht mehr. Und wenn man jetzt eben diese Phase nur anhand der Alben begleitet und vielleicht auch viel drumherum gar nicht so richtig mitbekommt, wobei ich das mir gar nicht vorstellen kann, dass man das nicht mitbekommt, wenn man sich da so ein bisschen mit befasst, dann hast du ja jetzt 3 Platten, die ja absolut nicht miteinander zu vergleichen sind, wenngleich die MusikerInnen die gleichen sind oder auch dieselben sogar und vielleicht so einige Versatzstücke gleich sind oder vielleicht die Herangehensweise, aber genretechnisch wird das ja alles immer weiter geschärft und in auch ein bisschen eine andere Richtung gebracht, deswegen könnte man auch, glaube ich, gar nicht wissen, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht, sondern bin ich einfach nur interessiert daran, weil ich den Leuten zutraue, da etwas zu machen, was wieder was sehr Besonderes ist. Und das würde ich auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Und es gibt aber, finde ich, schon eine gewisse, also ich glaube, es gibt Bands, die man einfach so toll findet bis jetzt, dass wenn sie dann was Neues herausbringen, dass man ihnen sehr wohlgesonnen entgegensteht, wenn das neue Album dann zum ersten Mal gehört wird. Also ich glaube, wenn ich ein Album von der Band höre, wo ich von der Band eine schlechte Meinung habe und ich höre das Album, dann werde ich auch ein bisschen danach suchen, was ich jetzt irgendwie blöd finde. Mhm. Während wenn das jetzt halt meine absolute Lieblingsband ist oder eine Band, die ich einfach für total begabt halte, und dann kommt ein Album, was vielleicht gar nicht so mein Ding ist, werde ich vielleicht eher ein bisschen danach suchen, was machen die aber gut? Weißt du, wie ich meine? Also, dass man dann schon so ein bisschen offener rangeht und sich vielleicht auch ein bisschen mehr darauf einlässt. Am Ende kann das natürlich trotzdem bedeuten, dass man sagt, man mag das Album nicht, aber ich glaube, ich würde da trotzdem irgendwie ein bisschen optimistischer unterwegs sein und ihnen irgendwie mehr zugestehen.
Ja, auf jeden Fall.
Was natürlich super subjektiv dann ist. Also es hat mit objektiver Musikkritik da nichts zu tun, aber jetzt so rein als Person, einfach als musikhörender Mensch, ne? Glaube ich, geht man da dann schon irgendwie geprägt auch an so ein Album Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5.
Ich finde das jetzt auch, und wir sind jetzt mittendrin bei Forever How Long, dem offiziell dritten Album von Black Country New Road, dass ich würde das mal so kurz anteasen, eine leichte Enttäuschung verspüre, aber ich das nicht schlimm finde. Und ich habe das dann so, man hat ja den Vergleich mit anderen LieblingsmusikerInnen oder prägenden MusikerInnen oder Bands, aus der eigenen Musikhörkarriere, wenn das ein Wort ist, dass man ja vielleicht dann irgendwann auch mit den Leuten bricht oder feststellt, okay, ihr macht jetzt Dinge, die damit kann ich nichts mehr anfangen oder ihr seid jetzt in der Richtung oder in einer Größe angelangt, bei der die Musik nicht mehr möglich ist, die mich so richtig erreicht. Und hier habe ich das halt gar nicht. Hier habe ich das Gefühl, dass selbst bei den Dingen, die ich nicht so sehr schätze oder schätzen kann, dass ich trotzdem sage, das ist so aufregend, dass ich weiterhin total gespannt darauf bin, was kommt und ich auch den Gedanken spannend finde, dass sie mit dem nächsten Album oder vielleicht auch dem übernächsten Album, dass sie jetzt endlich mal ankommen dürfen, in Anführungszeichen, oder endlich mal in einem Stil verbleiben dürfen, in dem noch so viel mehr geht, weil ich auch merke, dass da so viel mehr geht, weil dieser Stil ist ja vergleichbar mit dem, was auch bei diesen Live at Bush Hall Songs mit drin ist, die sie die letzten paar Jahre live gespielt haben. Das ändert sich ja nicht, das sind ja nur andere Songs, aber in diesem vierten Stil sind sie ja jetzt seit 2,5 Jahren und dass sie in diesem Stil herausragende Songs schreiben können, das haben sie ja schon bewiesen. Deswegen sind die Vorschusslorbeeren auf jeden Fall gerechtfertigt und es gibt auch Gründe, finde ich, warum man bei Forever How Long das Ganze auch so ein bisschen differenzierter betrachten kann. Also insgesamt finde ich auf jeden Fall sind wir hier natürlich mittlerweile stilistischer angekommen, mehr in so einem Bereich so zwischen Folk, Art Rock, aber auch so ein barocker, kabarettmäßiger, fast schon so altertümlicher Sound ist manchmal dabei, aber Postpunk eben trotzdem, weil so ein bisschen diese Wucht und dieses Loslassen, das hat sich in diese Musik und auch in dieses Spiel der Sechs so eingebrannt. Aber im Vergleich zur Live at Bush Hall hat sich eben geändert, dass Lewis von den Gesangsduties und Songwriter-Duties zurückgetreten ist und dafür mit Georgia Ellery die dritte Frau der Band jetzt quasi Teil des Leading-Trios ist. Und bei Georgia Ellery muss man ja auch dazu sagen, sie ist ja auch Teil des so Avant-Pop-Duos Jockstrap, was ja auch fantastisch ist. Also das erste Jockstrap-Album beziehungsweise die beiden EPs vorher sind ja super und dadurch weiß man ja, dass sie gute Songs schreiben kann und dass auch sie am Mikrofon eine sehr gute Figur macht. Und nichtsdestotrotz ist es das erste Mal, dass ich einen ganz kleinen ein Brüchchen spüre oder diese kleine Enttäuschung spüre. Das ist das erste Mal, dass ich nicht mit der gleichen Liebe in diese Musik insgesamt gehe, also auf Albumlänge gehe wie zuvor. Und irgendwann muss das ja wahrscheinlich mal passieren. Ich finde, insgesamt schaffen sie es wieder, Musik zu erschaffen, die total rund wirkt, also die zusammengehört, wo ich auch merke, dass alle sechs an diesen Songs arbeiten und dass alle sechs an diesem Album arbeiten. Da aber drei unterschiedliche Personen quasi hauptsächlich für Songwriting zuständig sind, finde ich es jetzt interessant, mal langsam zu sehen, wo sich so die Lieblinge in Anführungszeichen herauskristallisieren. Und ich merke, dass mich manche der drei Songwriterinnen jetzt einfach mehr erreichen insgesamt. Und ich glaube, Meg Kershaw, also die vorrangig für Tasteninstrumente zuständig ist, die erreicht mich, glaube ich, am meisten. Das hat sie schon mit Turbine Pick bei der Live-Platte gemacht, aber auch jetzt für mich das große Highlight und auch auf der Playlist For the Cold Country. Und ich kann mich in diesen Melodietwister, in diese Schraube, die sie da manchmal singt, also dieses vom Wind getragene, da kann ich mich total schön reinlegen, auch in diesen Text, der für mich über dieses gedachte Ritterbild hinausgeht und ich nehme den eigentlich als etwas wahr, was sich sehr viel mit Freundschaft beschäftigt, sehr viel mit Dasein beschäftigt, mit Zuhören beschäftigt und das knallt für mich total rein und ich finde den Song wunderschön und das ist wirklich einer der schönsten, den diese Band bislang zustande gebracht hat. Nur ist für mich ausgerechnet bei Georgia Ellery für mich so ein bisschen der Schwachpunkt angesetzt auf dieser Platte. Ich finde Besties, so toll ich das inhaltlich finde, weil auch da über eine Freundschaft gesprochen wird, über eine Frauenfreundschaft und ich das Ganze inhaltlich total schön finde, ist mir der Song an sich aber insgesamt viel zu grell und zuckersüß und da mag ich halt die Arbeiten bei Jockstrap doch deutlich lieber, weil sich das alles so ein bisschen mehr Ecken und Kanten erlaubt, die hier einfach fehlen, die hier bewusst fehlen, aber wo ich dann zum ersten Mal merke, okay, das erreicht mich einfach nicht so sehr in Teilen des Albums und es hat so ein bisschen seine Ups and Downs, wenngleich ich die Ups auch wirklich als sehr hoch wahrnehmen würde. Wie fandest du denn das Album?
Ja, also es hat mir gut gefallen. Ja, also ich glaube, wenn das jetzt mir ohne Bandnamen und ohne Kontext über den Weg gelaufen wäre, wäre das für mich so ein klassisches Album, was ich mit in den Podcast genommen hätte, ohne es lang zu besprechen.
Ja.
Dadurch, dass der Name Black Country New Road drauf stand, habe ich das Album angemacht und war erstmal so ein bisschen so, oh wow. Also ich habe dann wirklich nochmal geguckt, habe ich das richtige Album angemacht? Und es war wirklich das richtige Album. Also ich musste mich ein bisschen reinfinden, weil ich den Sound, also der Sound ist ja auch nicht schlecht oder so, ne? Also es ist halt nur so eine ganz andere Stimmung. Es ist halt, während sich die, das, also Ants from Up There hat sich irgendwie so für mich angefühlt wie, ja, so Studentenbude morgens um 5 und alle erzählen auf einmal, was sie eigentlich für existenzielle Probleme haben und heulen dann um 6, bis dann irgendeiner Brötchen holen geht und Kaffee kocht oder so. Und das jetzt, das fühlt sich für mich so an wie auf so einer Wiese hüpfen und Gänseblümchen pflücken. Also, und das ist auch jetzt nicht negativ gemeint, das ist ja auch was Schönes.
Kann aber es halt sein. Einfach was, also ja, ja.
Es ist halt nur so komplett diametral zu dem davor. Und mein Problem ist, dass das diametral davor mir deutlich mehr zugesagt hat. Und jetzt natürlich ich dann eben in der, ja, ich war einfach diese unfaire Person, die dann dieses Album hört und sich denkt, okay, aber das davor fand ich halt viel besser. Und das macht das Album jetzt für mich einfach in Anführungszeichen schlechter. Aber wenn ich jetzt eben irgendeinen anderen Bandnamen da draufstehen hätte und keine Vergleichsdiskografie, würde ich das Album gut finden. Also dann würde ich auch einen ganz anderen Zugang haben in diese leichtere vorgetragene Musik, die ja auch inhaltlich nicht einbüßt an Tiefe. Es ist halt nur dieser Sound. Und genau dieses Knarzige, was das letzte Album hatte, das war genau das, was mich halt damals auf einmal auf ihre Seite gezogen hat. Dieses, alles war so ein bisschen hölzern und auch irgendwie unheimlich und oll, aber irgendwie halt auch frisch. Und das war so was Eigenes. Und jetzt habe ich das Gefühl, dieses Album war jetzt auch nicht das erste Album dieser Art, das ich so gehört habe. Das war bei Ants from Up There halt noch anders. Das, ja, das ist halt das, wo ich dann auch sage, jetzt als nicht großer Riesenfan habe ich da auch eine gewisse Enttäuschung verspürt. Trotzdem gibt es wirklich Songs, die ich auch toll fand. Also zum Beispiel bei mir war es Two Horses und Socks, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, die mir wirklich gut gefallen haben. Ja, ich bin mal gespannt, weil du meintest, ob sie mal auch ankommen. Ich bin gespannt, ob sie das aushalten, anzukommen, weil ich habe irgendwie bei ihnen immer das Gefühl, dass das Ankommen in einem Sound auch irgendwie eine Gefahr darstellen könnte, dann, dass man sagt, okay, dann ist jetzt hier der Punkt, ne? Wenn immer die Alben so der Endpunkt sind zu einer gewissen Phase und dann kommt was Neues, frage ich mich immer, ob sie das überhaupt schaffen würden, dass sie sozusagen mal 2, 3 Alben am Stück eine ähnliche Nische bedienen würden.
Ja, finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken, einfach weil, das meinte ich vorhin schon, jetzt viele Dinge halt zum ersten Mal passieren. Also sie konnten sich zum ersten Mal sehr viel, also wirklich viel Zeit lassen mit komplett neuen Songs. Sie können jetzt erstmal so richtig nur über dieses Album sprechen und das auch touren jetzt einfach mal ein Jahr lang. Und ja, auf der anderen Seite, sie haben tatsächlich auch letztes Mal im Interview gesagt, dass sie normalerweise, weil sie auch viel dann noch an Songs rumgeschraubt haben, auch live und die nochmal verändert haben, als sie die alle noch haben spielen können, dass es ihnen vielleicht dann auch irgendwann zu langweilig wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft kann man sich da neu erfinden, weil bislang mussten sie es ja tun. Also natürlich war jetzt der Weg von der erst oder beziehungsweise ich nenne es jetzt mal der zweiten Phase der Band bis zu Ants from Up There, was für mich ja dann die dritte Phase der Band war, das war ja der einzige, der so wirklich freiwillig war, aber trotzdem aus so einem Drang heraus, dass sie gesagt haben, wir haben das andere jetzt gemacht und jetzt machen wir hier weiter. Das war so der logische Schritt. Und der Schritt aber zu den Live-Songs beziehungsweise zu Forever How Long, der war ja jetzt auch in Anführungszeichen erzwungen. Und wie würde dann der nächste Switch aussehen, den sie sich selbst auferlegen? Aber vielleicht haben sie jetzt auch nach diesen 4 Phasen oder in dieser 4. Phase auch genug davon, weil das ja alles so schnell ging. Ich meine, das ist jetzt alles innerhalb der letzten 7 Jahre passiert und ist auch eine Frage, ob das eine Band aushalten kann, sich jetzt alle 7 Jahre 4-mal neu aufzustellen, nur um nicht stehen zu bleiben. Vielleicht fühlen sie sich ja auch jetzt einfach wahnsinnig wohl in dem, was sie machen und schreiben da aber vielleicht dann auch wirklich nochmal die besten Songs ihrer Bandgeschichte, was ich mir natürlich auch nicht vorstellen kann, weil ich dann auch sagen muss, ich glaube, ich wäre, wenn das jetzt die Musik gewesen ist, mit der sie angefangen hätten, wäre diese innige Beziehung nie da gewesen. Das muss ich auch einfach sagen, sondern das ist über dieses sehr persönliche, dieses Aneckende, dieses Zickige, dieses laute, chaotische, aber auch dieses Besondere entstanden und durch diese ganzen Referenzen und Texte und dieses ja Absonderliche. Das ist was mich damals so richtig reingezogen hat, aber dementsprechend jetzt auch die Tür dafür geöffnet hat, ihn einfach zu vertrauen bei dem, was da noch kommt, weil ich werde auch nicht mit 50, 60 dann am Ende da sitzen und dann sagen, so jetzt brauche ich aber nochmal ein paar sprechgesungene Songs über irgendwelche Instagram-Apps oder sonstige Reality-Stars oder sowas, um damit mir zu erzählen, wie zynisch die jungen Leute heute sind oder so. Das passte halt dann einfach nochmal so in diese Zeit und ich finde das auch voll okay, dann da ein bisschen mitzuwachsen. Aber ja, ich finde dieses Zusammenfinden dann in dem Fall halt sehr bewundernswert und denke mir dann auch, es nützt ja jetzt dann irgendwann auch nichts mehr, die anderen Versionen der Band anzuführen und zu vermissen, weil mir das halt, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, dann immer näher sein wird, aber vielleicht auch nicht so wichtig ist, weil sie es ja eigentlich super hinbekommen haben, sich da so eben abzudaten. Und das Problem, in Anführungszeichen, eigentlich ist es ja keins, ist, dass die Vergleiche so schwierig sind, eben weil es jetzt die nächste Stufe dieser Band ist und die alle so schwierig zu vergleichen sind, weil drei dieser Stufen haben denselben Namen getragen, sind aber für mich irgendwie trotzdem fast andere Bands. Also die Band, in die ich mich damals halt verknallt habe, die gibt es so in dem Sinne ja sowieso schon nicht mehr. Und alleine das macht was mit dem Fansein, aber ich finde es alles nicht so wild, weil der Vorteil ist, es gab nur geilen Scheiß, in Anführungszeichen, jetzt mal pardon my French, in der Zeit und man kann das so schön einkapseln, aber ja, dieser Was-wäre-wenn-Gedanke, der ist halt riesig. Ich habe selbst bei For the First Time damals gedacht, so was wäre, wenn sie den 2019er-Stil jetzt in ein Album überführt hätten, wenn es das gegeben hätte? Was wäre, wenn sie ein zweites Album wie For the First Time gemacht hätten? Was es wäre, wenn Ends From Up There der Weg gewesen ist, mit dem sie weitergemacht hätten? Also dieser Gedanke, der bleibt natürlich immer da und der schwingt immer mit, das kann ich auch nicht abstellen. Und denk aber dann auch wieder, das ist ja so eine große Truppe und eigentlich ist kaum einer von denen so als Background-Player oder Playerin geeignet. Die können alle Songs schreiben, ob das halt mit Isaac Wood in dieser Frontrolle auch so passiert wäre. Hätte das nicht irgendwann auch vor Probleme geführt? Hätten die irgendwann trotzdem angefangen, alle gleichberechtigt Songs zu schreiben, etc. etc. Das ist aber auch so ein Gedanke, den ich dann überhabe und der auch nicht so richtig verpuffen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll, voll. Aber also, was ich halt immer tröstlich daran finde, ist, wenn man jetzt dann auch so ein bisschen sagt, okay, das, was jetzt gerade da ist und was vielleicht auch noch kommt, das ist jetzt nicht das, warum ich mich in die Band verliebt habe. Das Gute ist ja, aber das existiert ja dann trotzdem noch, jetzt mal abseits von den Konjunktivalben, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Aber das Tolle ist ja immer, und ich glaube, das vergisst man, also mir geht das zumindest oft so, dass wenn dann halt so ein Album kommt, wo man jetzt nicht mehr so 100% an Bord ist, dass die Alben davor dadurch ja erstmal nichts verlieren. Es fühlt sich halt immer dann nicht an wie das aktuellste Kapitel, ne? Und das aktuellste Kapitel in so einer Diskografie, das ist zumindest für mich immer so das Präsenteste und überlagert dann manchmal so die davor gelagerten Kapitel. Aber ja, es ist auch interessant, dass du das mit dem Namen ansprichst. Von wegen ist ja jetzt eigentlich dreimal der gleiche Name drauf, aber eigentlich eine ganz andere Band, weil das ist mir auch jetzt in den einschlägigen Foren und Webseiten so ein paar Mal über den Weg gelaufen, dass so ein paar Leute geschrieben haben, dass sie nicht nachvollziehen können, warum sie den Namen nicht gewechselt haben. Und ich finde das eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, weil das ja wirklich ein legitimer Punkt wäre, um einen Namen zu wechseln. Aber ich finde das auch schön, dass sie das nicht getan haben, dass sozusagen durchgezogen wird, egal was da jetzt drin ist, weil diese Gruppe und dann auch unabhängig von einzelnen Personen, die dann reingehen, rausgehen. Aber der größere Zusammenhang dieser Gruppe ist dann quasi größer als das Genre, was auf diesem Album jetzt bedient wird oder halt auch nicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise.
Ich glaube auch, dass man da den Unterschied einfach sieht zu den Situationen, wo dann jeweils die Frontperson ausgestiegen ist. Also das war ja beim ersten Mal, ging das ja quasi gar nicht anders und man wollte dann auch, glaube ich, einfach nicht mehr mit einer Band assoziiert werden oder die Person beherbergt hat, die eben diese furchtbaren Dinge getan haben und dann gesagt haben, dann wir brauchen jetzt ein Clean Slate und wollen dann hier auch irgendwie schauen, dass wir so ein bisschen unseren Sound ändern. Das haben sie ja dann schon mal gemacht, wenngleich ich schon der Meinung bin, dass der Unterschied zwischen der Service Conditions und dem ersten Black Country Road, dass der nicht so groß war, vielleicht inhaltlich eher und ein bisschen von der Attitüde auch der Frontperson. Nichtsdestotrotz ist das ja in dem Fall, wie du ja auch gesagt hast, dass ja so das Kollektiv wichtig ist und sich ja sonst nichts geändert hat und ja der Ausstieg ja ein, ja, es ist natürlich schwierig, jetzt von Freiwilligkeit zu sprechen, weil ich glaube, Isaac Wood hätte es auch gerne anders gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein selbstgewählter Ausstieg gewesen, aus gutem Grund, der ja nicht bedeutet, dass es diese Band dann nicht mehr geben muss. Und sie haben ja auch gesagt, dass am Ende jeder gleich wichtig ist und wir das eben jetzt eben anders aufteilen und so dieses demokratische, im Kollektiv gebaute, was sich dann ja jetzt hier auf dieser Platte dann eben auch zeigt, das macht es dann am Ende ja auch irgendwie aus. Und dann finde ich das auch voll legitim zu sagen, wir bleiben dabei, weil Black Country Road dann am Ende mehr ist als die einzelne Person und wir hier jetzt eben einen ganz anderen Grund haben, weiterzumachen oder nicht weiterzumachen. Und wenn ich ein bisschen zynisch aber wäre, glaube ich, hat es auch viel damit zu tun, dass die Band zu dem Zeitpunkt schon so groß war, dass, glaube ich, alles andere nicht besonders hilfreich gewesen wäre bei der Öffentlichkeitsarbeit oder so. Und ich glaube, bei Nervous Conditions war es dann noch so, dass das eine Band war, die dann eher so ein bisschen insidermäßig unterwegs war vor dem ersten Album, wo das Ganze noch ein bisschen okayer gewesen ist, aber eben auch aus anderen Gründen, glaube ich, eine ganz gute Idee war. Und ja, was so dieses Bands ändern, ihren Sound, entwickeln sich weiter und funktioniert das alles noch? Da hast du ja nachher auf jeden Fall auch noch eine Band dabei, bei der ich das auch sehr krass finde, wie die sich gewandelt haben. Da werden wir dann nachher auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Track 17, Playlist zum Podcast. Wir haben in den Shownotes verlinkt, beziehungsweise könnt ihr auch einfach bei Spotify suchen, Track 17, Playlist zum Podcast. Da findet ihr alle Songs, über die wir sprechen, beziehungsweise jeweils einen Song aus den Platten, über die wir sprechen. Das sind ja 5 etwas ausführlicher, nein, nicht alle so ausführlich wie jetzt gerade bei Black Country Road. Das ist muss dann einfach sein. Und dann eben noch 12 etwas kompakter. Und Melanie, was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
Meine ersten zwei sind aus dem elektronischen Bereich. Einmal Mega Drive von Michael James. Das ist ein Produzent aus Manchester, der eigentlich auf Moving People veröffentlicht. Aber jetzt Mega Drive ist auf UVA erschienen. Das ist ein rumänisches Label aus Bukarest, die sich so generell tanzbarer Musik verschrieben haben, würde ich mal sagen. Und die EP, das klassischer Tech House. Also wenn man so Oldschool House mag, aber auch so Tech House Sachen, dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Das klingt für mich super, super modern, lief bei mir wirklich rauf und runter jetzt und klingt für mich auch total nach Frühling und draußen sitzen. Und auf der Playlist von der EP ist Roughed Up. Und dann aus dem Bereich Techno habe ich noch die EP Intertwined mitgebracht von Maria Amor und Shkuro. Das ist die erste gemeinsame EP von den beiden. Die haben das Label Paraíso gegründet aus Portugal. Und ja, da geht's dann so ein bisschen stampfiger zu als auf der EP von Michael James davor. Aber nichtsdestotrotz hat das für mich auch so einen richtigen Draußen-Vibe. Es wird warm-Vibe. Da sind einerseits zwei Songs drauf von den beiden, Waves of Hope und Hot Spring Love heißen die. Aber es gibt auf der B-Seite dann auch noch Remixe von diesen beiden Songs, nämlich von Fireground und von Black Rave Culture, die ich beide auch richtig toll finde. Also nicht nur die Remixe, sondern auch dann eben die Personen, die hinter den Remixen stehen. Und auf der Playlist ist der Song Hot Spring Love und hört auch da gerne mal rein.
Furios, laut, gitarrengetrieben, mit Bläsern und Streichern angebaut, theatralisch klingt, orchestralisch, angsty, leicht sprechsingend, manchmal gesungen. Das ist, glaube ich, das sind alles Begriffe, mit denen man die alte Musik von Black Country Road hätte beschreiben können. Und du hast es ja vorhin selber erwähnt, dass es dann doch einige Bands gibt oder dann eben auch gab, die sich davon sehr inspiriert gefühlt haben. Und interessant finde ich einfach, dass es auch jetzt aktuell eben einige gibt, die quasi diesen alten Sound weitertragen. Und manche sind ganz furchtbar und ganz schlecht, es ist alles ganz schlecht geklaut. Manche nehmen aber wirklich das Ganze als Inspiration und sagen sich, das finden wir toll und das würden wir gerne weitertragen. Und es gibt so ein paar positive Beispiele und ich glaube, eine Band, die vielleicht die Möglichkeit haben wird oder die Chance haben wird, so ein bisschen ihrem Hype gerecht werden zu dürfen, das ist die Band namens The Orchestra For Now. Und die haben jetzt eine EP rausgebracht, die einfach absolut genau in diese musikalische Nische reinsticht, die die alten Black Country Road quasi aufgemacht haben. Das kann man auch ein bisschen sehr plump finden. Ich finde, sie haben es aber ganz gut gelöst und der beste Song auf dieser 4-Track-EP, der heißt Skins. Und da würde mich dann deine Meinung auf jeden Fall auch mal interessieren. Hör dir das mal an, die Orchestra for Now, weil das ist schon, das erinnert natürlich schon sehr stark daran und ich glaube, die Band würde es in diesem Jahr so nicht geben, wenn For the First Time nicht rausgekommen wäre oder Sunglasses 2019. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Wen ich auch weiterhin mag, ist Steven Julien, der sich früher auch mal Funky Neven genannt hat, der irgendwie jedes Jahr mittlerweile so heimlich stille leise ein paar Banger rausbringt. Der hat jetzt wieder eine neue EP, Time, heißt die. Ich fand Rapped letztes Jahr sensationell und er bleibt so ein bisschen in diesem Mischmasch aus R&B, so jackigem Hip-Hop-House und so einer sehr so ja glam behafteten Version von ja R&B, House und so 80s Hip-Hop und das funktioniert alles ganz fantastisch und ist super tanzbar, ist super melodiös, das ist so ein geiler Ohrwurm. Und ich bin mir sehr sicher, wenn jemand Bekannteres diesen Track verpasst bekommen hätte, dann wäre das ein veritabler Hit und würde auf sehr vielen Bestenlisten auftauchen. Hier muss es leider so ein bisschen sein Dasein in der Nische fristen, aber ich gebe mein Bestes und hört euch Time von Steven Julien an. Das ist grandios.
Ja, ich habe heute begonnen mit einer brasilianischen Band bei Zuletzt gehört. Jetzt mein erstes Album ist auch aus Brasilien und zwar von der Band The Completers, eine Post-Punk-Band. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar keine Post-Punk-Band aus Südamerika bis dato so auf dem Schirm gehabt. Und das ist jetzt Post-Punk wirklich im ganz, ganz, ganz klassischen Sinne. Also das ist richtig lupenreiner 80er-Jahre-Post-Punk, der sich nur in Einzelelementen irgendwie aus diesem Jahrzehnt hinaus bewegt für meine Begriffe. Die Vocals haben so ganz starke New-Wave-Anleihen. Ich glaube, das macht es dann für mich auch so 80er-mäßig. Der Bass ist so richtig schön monoton und antreibend und die Gitarre irgendwie ja gefangen zwischen Lethargie und Aufbruchstimmung, so dieser Sweet Spot, den Postpunk so gerne da, glaube ich, bedient. Es gibt ja so ganz verschiedene Spielarten von Postpunk mittlerweile und wir hatten auch schon ganz viele verschiedene Spielarten hier im Podcast. Es gibt irgendwie so dieses, ja, weiß ich nicht, irgendwie so dieses lässige, auch nicht so ganz ernst gemeinte, mit so einem zwinkernden Auge, ne, was vielleicht dann eher noch so mit einem doch mindestens einen Fuß im eigentlichen Punk ist, so was die Selbstironie angeht. Und es gibt dann eben auch diesen ja melancholischen, wehmütigen Post-Punk. Und ich glaube, in diese zweite Kategorie fällt das Album von den Computers. Das ist übrigens genauso heiß wie die Band, habe ich gar nicht gesagt gerade. Also es ist das selbstbetitelte Debütalbum. Ich habe das Album gehört und danach ging es mir irgendwie schlecht. Also es hat mich traurig gemacht. Und vorher hatte ich eigentlich ganz gute Laune. Und das finde ich immer richtig gut, weil das finde ich total die hohe Kunst ist, das zu schaffen, so eine Stimmung zu kippen. Also egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, das ist ja dann auch keine schlechte Traurigkeit, sondern ist ja eine schöne Traurigkeit, wenn ein Album einen irgendwie berührt und dann irgendwie was mit einem macht. Es geht eigentlich noch recht beschwingt los. Der Opener, da geht es eigentlich noch vergleichsweise positiv zur Sache, obwohl der End heißt, was ich ganz, ganz witzig finde für einen ersten Song auf einem Album. Aber das kippt dann relativ schnell. Also da kommen dann Songs, Past Year, Symptoma heißen die. Die nächsten zwei und dann kippt es eigentlich schon in die Tristesse und dafür bin ich ja auch da. Deswegen höre ich mir doch ein Post-Punk-Album an, also Hooray an die Completers, weil dann ging das eigentlich gerade erst richtig los für mich. Dass das Album dann nicht irgendwie aus 1985 ist, sondern aus dem Jahr 2025, das erkennt man dann doch hier und da, zum Beispiel so an Songs wie Silence, wo die Gitarre dann doch irgendwie ein gewisses Auge, ein gewisses Ohr auf Gitarrenmusik der Nullerjahre geworfen hat. Also das, finde ich, spürt man dann doch. Aber ja, dennoch keine Sorge, es ist kein Joy Division-Abklatsch für meine Begriffe, wie das ja dann doch oftmals irgendwie so im Raum steht. Das ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall doch ein Kind der 80er. Eins fand ich schade, und ich weiß jetzt nicht, ob ich da das Problem bin oder das Album, weil ich jetzt nicht in Exotismus hier kippen will, aber ich hätte es total toll gefunden, wenn die Platte auf Portugiesisch gewesen wäre. Und zwar einfach, weil ich das spannend gefunden hätte, wie sich der Klang von dieser sehr weichen Sprache mit Post-Punk verhalten hätte. Aber das ist natürlich unglaublich unfair, weil 95% der Bands singen auf Englisch. Und nur weil jetzt diese Band aus Brasilien kommt, kann man ihr das ja nicht zum Vorwurf machen, dass sie das auch tun. Aber ich hätte es einfach spannend gefunden. Also vielleicht kommt das nochmal. Ansonsten war das für mich jetzt wirklich ein guter Dosenöffner, einfach mal da auch ein Ohr rein, also im Ohr reinzuhorchen. Wir haben das ja mit Belgien schon so ein bisschen am Laufen. Seit wir so viele belgische Releases auf dem Schreibtisch hatten, höre ich da irgendwie auch ganz anders hin und gucke mir das auch anders an, was da so passiert. Und vielleicht ist das jetzt mein Aufschlag für Brasilien. Wie hat dir das Album gefallen?
Also bei mir war es so ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ich bin nicht so richtig angetan von dem Album. Es hat für mich so einen Punkt gemacht, den ich aber immer wieder spannend finde zu überdenken. Also dass auch wenn Platten so in Sachen Zutatenliste eigentlich nicht viel falsch machen, also hier in dem Fall ja auch so dieser hallige, reverbige Sound und auch Gesang, so dieses leicht düstere, überhaupt so dieser wavy Post-Punk-Charakter, was ich eigentlich total mag, so auch so eine knallig tanzbare Wall auf soundige Atmosphäre etc., dass das nicht unbedingt heißen muss, dass das reicht, immer. Ich fand dann nämlich einen Kommentar interessant, den ich dann über Bandcamp, glaube ich, gefunden habe, dass sie selber eine Review irgendwie zitiert haben, wo es hieß, this band is really unique in the post-punk scene. Das haben sie halt dann, also diese Review haben sie dann selber bei sich so quasi wie so einen Klappentext oder so mit dabei gehabt, was ja auch voll in Ordnung ist. Wenn mich jemand lobt, würde ich das mir auch auf die Stirn tätowieren. Mhm. Aber ich musste schon so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich dann echt gefragt habe, also man kann ja dann mit vielem argumentieren, aber unique wäre jetzt nicht das, was mir eingefallen wäre. Am Ende denke ich nämlich, das ist so das eine Album zu viel, was ich dann nicht mehr höre, weil es mir dann nicht nochmal das gibt, was nicht andere mir anbieten können, die ich insgesamt besser und spannender finde, auch wenn per se alles am richtigen Ort ist. Und ich glaube, das hat jeder oder jede dann auch so mit anderen Genres, obwohl ich ja das total mag, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht dann eher was ist für Leute, die sich noch viel mehr Alben aus der Ecke anhören, wo sie dann sagen, Hauptsache es gibt was Neues davon und das mag ich dann, weil die Sachen ja alle da sind. Also das ist ja alles in dem Sinne ja gut gemacht, die Songs sind da, wo ich mir dann aber sage, dann das so ab da würde ich dann, glaube ich, so diesen Cut machen und mich dann eher dann auf etwas weniger konzentrieren aus diesem Genre und dann da aber tiefer reingehen und schauen, wo die Sachen da sind, die mir aber insgesamt noch ein bisschen besser geben. Weil ich weiß auch, dass das bei anderen Leuten unterschiedlicher ist, weil wir hatten letzten Monat zum Beispiel dieses Thema mit der Riser K-Platte, wo ich sage, ich kann mir 100 Alben davon anhören, die jetzt alle nichts Neues in dem Sinne machen, aber wenn die in diesen verhuschten, experimentellen Pop-Bereich mit Frauenstimme und so diesen leichten Avantgarde-Touch gehen, bin ich dabei. Aber ich kann auch verstehen, dass man davon nur 2 im Jahr hören muss. Bei mir wären es dann 20. Und vielleicht ist es bei anderen Leuten dann bei diesen super klassischen Postbank-Platten eher so, dass sie sagen, da kann ich mir 50 von anhören. Hauptsache es ist neu und bringt das mit, was ich davon mag. Aber ich glaube, ich bin dann eher so einen Schritt vorher dann ausgestiegen, falls das Sinn ergibt.
Mhm, ja, kann ich total nachvollziehen. Also unique würde ich auch auf gar keinen Fall unterschreiben. Also das ist es nicht und das muss es auch nicht sein. Aber klar,
nee, muss es sowieso nicht sein.
Genau, ich verstehe, dass sie sich das auf die Bandcamp-Seite machen, weil das liest man natürlich auch nochmal extra gerne. Nicht nur, dass es ein Kompliment ist, sondern dass es ja auch schön ist zu hören, dass man als so eigenständig wahrgenommen wird. Aber nee, da würde ich auch nicht mitgehen. Das ist wirklich Post-Punk. Es gibt ja bei Radio Music gibt es ja immer dieses Genresystem, ne, dass man Genres verteilen kann. Und da gibt es ja mittlerweile diese Sterne-Abstufung, dass du sagst, dieses Album fällt in dieses Genre. Du kannst aber auch sagen, dieses Album fällt so sehr in dieses Genre, dass es quasi in ein Lexikon neben das Genre gedruckt werden könnte, das Cover, weil das so, also das fasst alles zusammen, was dieses Genre mit sich bringt. Und deswegen ist es dieses Album und nichts anderes. Und da ist das Album sicherlich nicht. Also das fällt unter Postpunk und es macht A, B, C, D aus Postpunk. Und mir gefällt es super gut. Aber es ist sicherlich nichts, was jetzt irgendwie das Rad neu erfunden hätte. Das auf jeden Fall nicht. Das ist definitiv nicht so.
Und glaubst du, aus Brasilien würde dich jetzt mehr ereilen aus diesem Genre? Oder bist du jetzt allgemein noch stärker interessiert an brasilianischer Musik? Oder suchst du auch genau sowas erstmal?
Also ich habe ehrlich gesagt irgendwie noch nie so über diese Ecke in Brasilien nachgedacht. Für mich war Brasilien halt eben vor allen Dingen so diese Samba-Platten Bossa Nova-Platten. Also Bossa Nova höre ich unglaublich gerne. Das heißt, ich war da eigentlich immer eher so in den 50er, 60er, 70ern unterwegs. Und womit ich Brasilien auch verbinde und generell auch Südamerika ist halt so viel so Heavy-Musik, aber nicht unbedingt die ich höre, also eher so Metal. Und das ist halt nicht so meine mein Teich, in dem ich unbedingt fische. Das heißt, das war dann nichts, womit ich mich so befasst hätte. Und das jetzt hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten mich ein bisschen einlesen, was sich da noch so rumtreibt und vielleicht auch versteckt. Vielleicht gibt's ja so eine brasilianische Windmill-Szene, wer weiß, ne?
Ja, ich bin bei brasilianischer Musik dann, ich bin da auch wieder so ein bisschen hängen geblieben, als letztes Jahr Jordi Greep von Black Midi hat sein erstes Album rausgebracht, hat der auch sehr inspiriert war von brasilianischer Musik und das auch so ein bisschen auf in sein Album hat einfließen lassen und dann so ein paar Referenzen mitgegeben hat und dann fand ich das auch ganz toll. Und brasilianische Musik ist öfter, als man denkt, auch in älteren Hip-Hop-Platten so Samplequelle gewesen und da lohnt sich's dann auch manchmal, auch wenn man sowas wie Who Sampled oder so kritisch sehen kann, aber das war dann auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Idee, ja. Wir springen musikalisch ein bisschen woanders hin, würde ich mal behaupten. Es geht jetzt um Barker mit seinem neuen Album Stochastic Drift. Barker ist Resident auch im Berghain gewesen, war Mitbetreiber des Labels Leisure System und ist bekannt geworden, zumindest auch in meiner Bubble, beziehungsweise auch bei mir, als er angefangen hat, einen sehr technoiden Sound zu entwickeln, der aber auf die klassische Kickdrum verzichtet, aber trotzdem dabei Tanzmusik machen wollte, was vielleicht erstmal so ein bisschen merkwürdig klingt, hat aber überraschend gut funktioniert. Das ist trotzdem eine sehr klare körperliche Musik, aber eben nie wirklich überladen gewesen, hat aber dadurch auch so einen leichten, kristallklaren, fast schon so trancy Sound gehabt, wo man manchmal vielleicht durch musste. 2018 fing das so ein bisschen an mit der Debiasing EP und ein Jahr später folgte dann Utility auf Ostguton, was so ein bisschen sein kleiner Meilenstein gewesen ist für dieses Konzept von so Kickdrum freier Techno-Musik. Und das hat aber auf jeden Fall gezeigt, dass am Ende mit einer gewissen Atmosphäre auch so eine Bewegung entstehen kann, die dann auch für Bewegung auf dem Dancefloor sorgen kann. Das Ganze war eher Zufall. Er hat diese Musik so ein bisschen erdacht, so als ja auf das als Reaktion so auf das Hören von viel so atmosphärischer beatloser Musik, die er so eine Zeit lang mit einem Kollegen gehört hat und hat sich dann so ein bisschen gefragt, naja, wie wäre es denn jetzt mal so ein ganzes Set zu spielen, in dem die Kick einfach nur auf sich warten lässt und Utility war dann eben das Breakthrough-Album so ein bisschen und die Antwort darauf und das hat überraschend gut funktioniert. Ich muss aber sagen, dass Stochastic Drift, sein neues Album, für mich auf jeden Fall sein Bestes ist und auch das Beste, was er bislang gemacht hat. Also das entwickelt so diesen manchmal fast so, ja, so trancehaften, kickdrumlosen Techno weiter auf eine Art, die mich total begeistert, ergänzt ihn aber um so eine atmosphärische IDM meets Breakbeat Komponente. Es gibt so ein paar verschleppte Breaks immer mal wieder und eben auch ja so fast schon so jazzy Momente gerade gegen Richtung Ende des Albums und ich glaube, ja, Utility wird wahrscheinlich so, dass das drastischere, das speziellere Album sein, mit dem er so ein bisschen auf die Map gekommen ist. Aber Stochastic Drift ist für mich genau eben diese Weiterentwicklung, die ich in seiner Musik gesucht habe oder vielleicht gar nicht gewusst habe, dass ich sie suche. Inwieweit jetzt so, sage ich mal, auch dieser stochastische Drift, also der Einfluss des Zufalls auf ein System wirklich die Musik beeinflusst hat oder wie er die gemacht hat, weiß ich nicht. Finden wir beim Hören vielleicht auch nicht heraus, aber ich finde einfach, wie gut es klingt, beziehungsweise das finden wir heraus, wie gut es insgesamt klingt, weil so diese, ja, so analoge wie mechanische Musik da eben dafür sorgt, dass so Ambient, IDM, Breakbeat-Momente so alle so ineinander gewoben werden, so aber in diese Musik so ein bisschen hinein streicheln. Also es ist trotzdem auf eine Art sehr druckvolle Musik, aber trotzdem so sehr zarte Musik. Und irgendwie funktioniert das total gut bei ihm und dadurch entsteht so ein total nebeliger, aber gleichzeitig so euphorischer, minimalistischer Techno. Ich finde es ganz toll. Kannst du da auch was mit anfangen?
Ja, also das ist das zweite Album in dieser Folge, wo ich mir sicher bin, dass das am Ende irgendwie in der oberen Hälfte meiner persönlichen Jahrescharts sich wiederfinden wird. Also ich glaube, das ist die IDM-Platte bis jetzt, die wir im Podcast zusammen hatten, die mir am besten gefallen hat. Also was ich so faszinierend fand, weil ich das auch noch nie so gehört habe, ist so diese hörbare Bewegung in der Musik. Also normalerweise, man hört ja Bewegung in Musik, zum Beispiel über Melodien oder so, ne? Aber da hatte ich echt das Gefühl, als ob sich so wie so geometrische Figuren, so Blöcke auf mich so zubewegen und wieder wegrücken. So über die Bässe, über diese ganz sparsam eingesetzten Drums halt hier und da, als ob sich das so verschiebt wie in so einem Videospiel, so, weißt du, also so, gibt ja diese geometrischen Videospiele, ist nicht so Tetris, aber wo man so sich in einem Raum bewegt, so ne, irgendwie hat mir das so, also es hat mir so was Visuelles gegeben, das habe ich einfach noch nie so gehört und das hat mich unglaublich abgeholt. Es klingt für mich extrem verkopft, aber das meine ich jetzt als Kompliment. Also es klingt extrem durchdacht und es klingt extrem philosophisch unterbaut und als ob alles exakt so ist, wie es auch sein soll und wie es auch gedacht ist und man dann aber eben diesen Raum lässt eben für diesen Stochastic Drift, wo es dann auch so ein bisschen zufallsbedingt sein darf. Aber selbst das ist ja dann auch irgendwie mit eingeplant und eingepreist. Also das Album fasziniert mich unglaublich. Ich habe es ein paar Mal gehört und eigentlich jedes Mal, wenn ich es gehört habe, habe ich es ganz anders gehört. Also es war jedes Mal ein ganz anderes Album, weil ich ganz andere Dinge auf einmal wahrgenommen habe. Also ich könnte wirklich schwärmen. Das ist so toll und hat mir auch noch mal einen ganz anderen Blick auf IDM gegeben. Letztes Jahr habe ich ja noch gesagt, IDM, ja, schwierig für mich, ne? Also gibt manchmal so Sachen, die ich cool finde, aber so richtig drin bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, so langsam komme ich an. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein gatekeeptes Genre teilweise, habe ich so das Gefühl. Es ist so ein bisschen, weißt du, so, man braucht ja ein gewisses so,
Der Name ist halt Panne, ne? Der ist ja auch nur so aus so einem Jux eigentlich entstanden und hat sich dann leider durchgesetzt damals. Er ist natürlich komplett Banane.
Das, aber auch dieses so, es ist natürlich jetzt nicht gerade Musik für den Hausgebrauch, oder? Also man muss natürlich schon sehr irgendwie sehr bewusst so eine Platte anmachen. Also das wird jetzt meine Mutter wahrscheinlich nicht unbedingt anmachen, wenn sie den Geschirrspüler ein- und ausräumt oder so. Das hat natürlich schon sowas, so ein gewisses Nerd-Level ist, glaube ich, vorausgesetzt, um mit diesem Genre sich wirklich auseinanderzusetzen. Und deswegen hatte ich manchmal so ein bisschen so Gatekeeping-Vibes. Ist nicht von dir, aber von manch anderem. Aber langsam habe ich das Gefühl, ich werd da dann doch irgendwie warm mit, weil das hätte ich, glaube ich, letztes Jahr noch nicht so gutieren können. Also vielleicht war letztes Jahr auch noch nicht so eine Platte dabei, kann auch sein. Aber ich glaube, dass wenn das Album letztes Jahr rausgekommen wäre, hätte ich es vielleicht noch gar nicht so hören können. Und jetzt hat es mich unglaublich abgeholt.
Mm. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Finde, da hast du es auch mit seiner besten Platte quasi gut getroffen. Ich mag so ein bisschen das gerade Richtung Ende, wollte ich sagen. Barker hat das Album ja so nach Entstehung gesequenced, hat er gesagt. Also die Songs, die hinten kommen, sind auch die neuesten und die vorne stehen, sind auch so die ältesten. Und finde das aber interessant, das so zu beobachten, weil die Songs gegen Ende haben dann so einen leicht so elektronisch-jazzigen Anstrich. Vielleicht sind es dann auch so die echten Drums, die sich da so mit diesen kalten Dubbing-Sounds und Flächen so vermählen. Aber das ist so mein liebster Part und da denke ich dann auch wieder, was kommt denn dann wohl als nächstes? Also wenn er in die Richtung weiter oder in der Richtung weitermacht oder weiterdenkt oder weiter produziert, dann könnte das nochmal was ganz Spektakuläres geben und ihn auch so ein bisschen, ja, so dieses, das ist doch der mit der kickdrumlosen Techno-Nummer, dass er da vielleicht so ein bisschen wegkommt, wenn er das vielleicht auch gar nicht möchte, weil das ist ja super aufgegangen. Aber wenn sich das nochmal in eine andere Richtung weiter bewegt oder entwickelt, fände ich das, glaube ich, auch ganz spannend, ja.
Ja, eben waren wir noch beim Post-Punk, der so ein bisschen in den 80ern stehen geblieben ist. Jetzt sind wir beim Post-Punk, der dann doch ein paar Schritte weitermacht und, glaube ich, auch abseits gängiger Pfade geht, nämlich die Band Index for Working Music aus London. Die haben ein neues Album rausgebracht, das heißt Which Direction Goes the Beam. Die Band ist generell so auch im Art-Rock, Post-Punk, experimentellen Bereich unterwegs. Ich glaube, klingt trotzdem komplett anders als zum Beispiel Black Country New Road, um das nochmal aufzugreifen. Hat für mich nochmal einen deutlich stärkeren Fokus auf eben diesem experimentellen Teil. Auf dem letzten Album, und das wird jetzt ganz schlimm auszusprechen, Indexe, wie auch immer man das aussprechen soll, da hat das Experiment dann auf jeden Fall Überhand gewonnen. Auf dem aktuellen Album ist dann wieder der Rock ein bisschen mehr im Fokus des Ganzen und wird ein bisschen verheiratet mit Crowd, mit Drone, ganz viel Velvet Underground. Es ist super, super viel Verschiedenes aus Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart dabei. man stelle sich vor, man setzt sich in einen Bus und fährt irgendwie durch so eine sehr unheimliche, creepige Landschaft. Ist aber auch voll spannend, weil man es auch irgendwie cool findet, was man so sieht durchs Fenster. So klingt dieses Album, und die Kirsche auf der Torte ist noch, dass das Albumcover so ein bisschen so im Tolkien-Kartenstil gehalten ist. Auf der Playlist der Song Fog, You Just Don't Know, und das fasst das eigentlich schon ganz gut zusammen, wie das Album klingt. Und gar nicht unheimlich und gar nicht creepy, im Gegenteil, sehr sommerlich ist das Album Voice Wave von Pacific Coliseum. Das ist ein Projekt von dem Produzenten Jameson Isaac, wo jetzt 5 Jahre Ruhe war, weil er sich in der Zeit seinem anderen Projekt Teen Days gewidmet hatte. Und jetzt eben mal wieder ein Lebenszeichen von Pacific Coliseum. Und die besonders frohe Kunde ist, dass das meiner Meinung nach sein bestes Album ist. Das ist auf dem französischen Label Noir et Blanche erschienen, das sich so mit Hausmusik und Balearic Beat auseinandersetzt. Und da passt das Album dann auch wunderbar hin, weil genau diese zwei Genres werden da bedient. Auf den letzten Releases von Pacific Coliseum, da hat mir irgendwie immer mal wieder der Faden so ein bisschen gefehlt. Also es hat so ein bisschen, ist so vor sich hin meandert und war irgendwie ganz nett, aber auch irgendwie nicht so viel mehr. Und jetzt auf Voice Wave ist das richtig pointiert und wirklich eine runde Sache. Für mich sein wirklich bestes Album. Und auf der Playlist ist der Song Games zusammen mit dem Feature-Gast Eternal Love.
Ich gehe mal so ein bisschen in die Vergangenheit. 1987, da ist erstmals Flora erschienen von Hiroshi Yoshimura, ein Musiker, der hier schon mal aufgetaucht ist, weil wir vor einigen Jahren sein Album Green besprochen haben, was neu rauskam. Und es ist ganz schön, dass seine Diskografie so ein bisschen durchforstet wird, weil da sehr, sehr viele Schätze zu finden sind. Also Flora ist so ein, sag ich mal, halbwegs verschollenes Album. Zumindest hat es das noch nie auf Vinyl gegeben. Ist aber eins von diesen Platten, die man sich vorrangig eigentlich nur über YouTube anhören konnte, weil es nie so einen richtigen Release gab. Selbst der erste Release war irgendwie 20 Jahre nach Entstehung des Albums. Also es hat schon eine etwas bewegte Geschichte. Und Yoshimura gehört ja für mich zu einem der spannendsten Musiker. Spannend ist bei diesem Genre vielleicht manchmal schwierig, weil er so eine sehr, wie soll man das sagen, so eine breezy, anti-New Age Ambient, Environmental Ambient Musik erstellt hat. Der war ja dauerbeschäftigt in den 80er Jahren und hat seine Musik durchaus auch gedacht, so als Reaktion auf diese hektische 80s Bubble Economy in Japan, wo alles immer höher, schneller, weiter war, so ein bisschen als Antithese zum City Pop. Und Flora ist ein sehr, sehr tolles Album und da gibt's Wind Echo. Und dann gibt's noch ein Debütalbum von einem Projekt namens Marina Zispin, das Projekt von Bianca Scout, die sich mit Martin Reed zusammengetan hat, um da eben ihre Form von sehr so synth-wavigen düster Dance-Pop an den Start zu bringen. Pop aber in ganz großen Anführungszeichen, weil das dann teilweise doch auch ein bisschen in eine sehr unmelodische, experimentelle Richtung geht. Aber ich mag es sehr, das ist sehr doomy, und den Song The Tudors habe ich da immer mitgebracht.
Sechs Jahre sind vergangen, seit das Album Four of Arrows veröffentlicht wurde von der Band Great Grandpa aus Seattle. Und das waren sehr, sehr, sehr lange 6 Jahre für mich. Das Album war damals jetzt nicht unbedingt so ein großer Kassenschlager, aber ich würde sagen, in den einschlägigen musikalischen Szenen, also sprich die Genres, die dieses Album bedient hat, war das schon etwas, was für die ein oder andere Welle gesorgt hat. Also Midwest-Emo würde ich da vor allen Dingen mal sehen, aber auch Alt-Country, auch Indie-Rock der amerikanischen Spielart. Und lange Zeit war danach gar nicht so ganz klar, ob es überhaupt zu einem dritten Album kommen wird. Das Four of Arrows war das zweite Album nach dem Debüt Plastic Calf, weil sich die Band irgendwie ganz wortwörtlich auseinandergelebt hat. Also die singende Person Al Mann ist nach Los Angeles gezogen. Dann hat die Band auch noch ein Pärchen im Line-Up, nämlich Pat und Carrie Goodwin. Die sind nach Dänemark verzogen, haben eine Familie gegründet. Und die verbliebenen 2 Mitglieder haben dann in Seattle weiter ihr Ding gemacht. Und ich glaube, jede, die irgendwie mal Musik gemacht hat, weiß, dass das nicht so ganz einfach ist, das dann am Laufen zu halten, wenn die Leute sich an ganz unterschiedlichen Orten aufhalten. Glücklicherweise ist das aber Great Grandpa gelungen und die haben jetzt das Album Patience Moonbeam herausgebracht. Und wenn man meint, man würde da jetzt diese örtliche und räumliche Distanz heraushören können, dann ist das überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, finde ich, klingt das jetzt viel intimer und viel, viel enger als alles davor, was sie gemacht haben. Und das will schon was heißen, weil Four of Arrows war für mich vor allen Dingen so ein tolles Album, weil das eben so intim war. So ein bisschen auch wie bei Black Country New Road, auch wenn das ein ganz anderer Sound ist. Also das hat jetzt musikalisch, finde ich, wenig Parallelen, aber diese Kollektiv-Vibe, so wir gegen den Rest der Welt und wir machen, was wir jetzt machen wollen. Und wenn das auf dem einen Album das eine ist und auf dem anderen was ganz anderes, dann ist das auch in Ordnung. Das hat Four of Arrows schon so richtig stark umarmt, aber ich finde, das gelingt ihnen jetzt auf Patience Moonbeam genauso gut. Einfach so ein bisschen, als würden sie bei einem im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen und eben sehr, sehr persönliche, intime Songs spielen und darin so ein bisschen versinken. Alle sind im Songwriting involviert. Es singen auch alle oder fast alle zumindest. Es ist nicht mehr so, dass Al Mann irgendwie so im Fokus steht, was das Singen angeht. Auch spannend zwischen den Alben liegt bei Mann eine Gender Transition, die man auch durchaus hört,
ja.
Die man nicht hört, wenn man's, wenn man die vorherigen Alben nicht kennt. Also ich finde es super, super spannend zu begleiten irgendwie, wie sich so eine Stimme verändert und wie sie einfach auf eine ganz andere Art trotzdem super schön bleibt. Der Sound ist unglaublich breit, das ist trotzdem aber auch unglaublich dicht. Es ist ganz nah an einem dran und sie schnappen sich alle Genres, die sie sich schnappen wollen, ohne irgendwelche Scheuklappen. Und das ist momentan eben auf, glaube ich, auch generell sehr en vogue, nämlich eben Alt Country. Country spielt für meine Begriffe in amerikanischer Rockmusik momentan eine unglaublich große Rolle, also ja. Auch in alternativen Genres. Ja, ich bin ja kein Country-Fan, aber ich mag diese Versatzstücke von Country in Indie und Midwest-Emo-Alben unglaublich gerne. Also ich bin zum Beispiel ein riesiger Pine Grove-Fan und genau in diese Kerbe schlägt es. Das ist kein Country im Sinne von, ich fahre mit meinem Cowboy-Hut irgendwie durch die texanische Wüste, sondern das ist eher Country im Sinne von, ich höre irgendwie auch ganz gern mal Weezer, um mal die wieder einzustreuen im Podcast. Also ich glaube, der offensichtliche große Einfluss ist Big Thief, mit denen ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu tun habe. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, die große Parallele. Dann aber eben auch Pine Grove. Aber es kommen auch so Sachen durch wie Bright Eyes, eben Windmill, sicherlich auch ein Thema gewesen für die Band. Was ich an dem Album unglaublich schön finde, ist, dass es um kleine Themen geht, es geht aber auch um große Themen, es geht eigentlich um alles so im Rahmen von Erwachsenwerden und nicht so im Coming-of-Age-Sinne von ich bin Teenager und werde jetzt volljährig und jetzt geht's so richtig bei null los, sondern eher so diese Zeit 20er Jahre, 30er, wo man sich viele große Fragen stellt, wo vielleicht auch viele große Fragen an einen gestellt werden und wo man sich überlegen muss, ob man diese großen Fragen beantworten möchte oder muss. Nämlich, wer bin ich eigentlich? Wo möchte ich leben? Möchte ich Kinder haben? Mit wem möchte ich Kinder haben? Mit wem möchte ich vielleicht zusammen sein, aber keine Kinder haben? Was möchte ich arbeiten? Was ist mein Platz in dieser Welt? Das trifft dieses Album unglaublich gut und es schafft es dabei gleichzeitig so effortless zu klingen, wie so ein Song, der eben komponiert wurde und jetzt noch schnell aufgenommen wird, aber gleichzeitig auch so groß zu klingen und das alles so aufzumachen. Und da sind auch Songs drauf, die so unglaublich tief gehen. Also wie zum Beispiel Kid, wo es um die Fehlgeburt geht von dem Pärchen, das eben nach Dänemark verzogen ist. Sowas muss man erstmal unterbringen können, ohne dass das hinten überfällt. Der Song ist auch recht alt, der hat es dann noch auf das Album geschafft. Und webt das mal ein in den Rahmen eines Albums, das sich sonst nicht mit diesem Thema beschäftigt. Webt das mal ein. Und das schafft halt dieser Rahmen, dieses, wir sind gerade in diesem Alter und wir beleuchten jetzt jede Facette, die dieses Alter mit sich bringt. Und ja, ich bin wirklich sehr begeistert. Ist auch nochmal ein ganz anderer Take, finde ich, auf diese amerikanische Indie-Musik, die sich, finde ich, in den letzten 4-5 Jahren auch nochmal irgendwie stark verändert hat, auch nochmal so ein bisschen nerdiger geworden ist im positiven Sinne und ja, ganz großer Hit bei mir gewesen die letzten 2-3 Wochen. Wie hat es dir gefallen?
Das freut mich auf jeden Fall für dich. Also man hört das auch total raus, finde ich, wie sehr freudestrahlt du von dieser Platte sprichst. Da höre ich gerne zu, auf jeden Fall. Für mich persönlich ist das einfach qua Genre nicht so wirklich was. Einmal dieser Schlofi Indie, nenne ich es mal, und das ist auch gar nicht negativ gemeint, ist mir einfach oft zu samey, und dann kann der über die Atmosphäre aber nicht viel retten. Also wenn das irgendwas irgendwie samey ist, muss gar nicht schlimm sein, aber dann kann ich mich meistens über die Atmosphäre retten. Das kommt hier aber nicht wirklich zum Vorschein, eben gerade auch, weil ich mit diesem Country-Einschlag totale Probleme habe. Ich mag das leider gar nicht, und da hat es die Platte dann leider so ein bisschen schwer, und immer dann, wenn ich denke, so, es könnte jetzt funktionieren, dann heften sich mit so einer sehr druckvollen Tischdeckenzwinge, um das Wort hier auch mal zu benutzen, so diese anderen Genres dann immer so ein bisschen da dran, und dann stehe ich da einfach nicht so sehr drauf. Ist aber im Endeffekt auch alles gar nicht so wichtig. Mich würde jetzt dann einfach nochmal interessieren, weil du ja auch angesprochen hast, wie sich die Band verändert hat und das alles, ob du jetzt dann eben sagen würdest, dass du mit dem neuen Sound insgesamt mit der Entwicklung zufriedener bist als mit dem, wie sie angefangen haben, oder ob du auch gerne nochmal was hören würdest im Stile ja dieses alten, so leicht schreddernden Sounds. Und ich habe das erste Album nämlich auch nochmal gehört, und Plastic Calf hieß das, glaube ich, und fand das auch nicht spektakulär, aber es hat mich halt einfach akustisch deutlich mehr angesprochen, und würde mir da in der Richtung, hätte ich mir dann noch so ein bisschen mehr angehört, aber das ist natürlich auch voll okay, wenn die Zeiten jetzt einfach vorbei sind, auch aus gutem Grund, und du hast ja auch so ein bisschen das Inhaltliche angesprochen, und deswegen passt ja auch alles viel besser zu der Musik, aber ja, wie würdest du da noch so diese Entwicklung sehen, oder wünschst du dir da nochmal so einen Schritt zurück?
Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich finde, die drei Alben, das ist so eine ganz natürliche Genese in diesem Scene-Bereich, sag ich mal, also diese Punk-Adjacent-Genres, Power-Pop, Pop-Punk, Midwest-Emo, also alles, was sich so um Punk, Hardcore konstruiert hat, was selber eigentlich nicht Heavy-Musik ist in dem Sinne, ne? Und ich finde, das erste Album Plastic Craft, das gefällt mir auch, aber dieser neusige Pop, Power-Pop, das ist so viel massenhafter verfügbar, dass ich da dann diesen Completers-Moment, glaube ich, habe, dass ich denke, okay, also gefällt mir, aber gibt's dann eben auch anderswo so. Also ich glaube, wenn sie immer solche Musik gemacht hätten, dann wäre ich da nicht so hängen geblieben. Was ich dann eben einfach viel, viel spannender finde, aber wo ich auch nachvollziehen kann, dass man damit nichts anfangen kann, ist eben dann dieses, wenn sich diese Leute, die so geschreddert haben, auf einmal dann auf die Veranda setzen und so introspektiv werden, ne, und dann nochmal diese Platten auf einmal rauskramen, die vielleicht ihre Eltern gehört haben oder so, oder die zumindest in der amerikanischen Popkultur halt irgendwie eine Rolle spielen. Und wie gesagt, nochmal, da ja alle, die jetzt gerade zuhören, das Album vielleicht noch nicht gehört haben, es geht jetzt nicht hier um Country in diesem republikanischen Sinne, sondern es ist trotzdem halt, es ist halt alternativer Country, ne? Es ist alternative Rockmusik. Das hat nichts mit einem Mainstream-Country oder so zu tun, außer halt, dass da eben gewisse stilistische Elemente irgendwie eingewoben werden. Aber das finde ich ist so viel schwieriger, gut zu machen. Und das ist dann, glaube ich, das. Du hast in der letzten Folge mal gesagt, das ist genau das. Das war, glaube ich, Riser K, ne? Also die Musik, nach der du gerade suchst.
Ja.
Und wenn du die dann hörst, dann sagst du, genau, das ist es halt, ne? Und das ist für mich eins von den Genres, zumindest in dem Gitarrenbereich. Ich glaube, ansonsten bin ich gerade eher so auf der Suche nach so ja, Elektro, so im Garage-Sinne, UK-Zeug. Aber wenn es jetzt so um Gitarren geht, ich glaube, dann ist das gerade so das, wo ich mich am meisten freue, wenn es mir dann über den Weg läuft.
Die letzte Platte für heute ist eine EP, und sie heißt Zero und ist von Mobs und Zuzu LaRoche, so würde ich das zumindest aussprechen, und ist erschienen auf einem meiner Lieblingslabels, nämlich Modern Love. Und da wird sowieso erstmal in alles reingehört, weil was bei denen rauskommt, das ist immer irgendwas zwischen düsteren Nebel, Stompern, Gespenstermusik, Klagelieder, verendender Öltanker, sehr dunklem Pop und rauschigem Techno. Und das Schöne ist, dass dass diese EP hier auf 22 Minuten alles davon hat. Das ist Musik, die eben genau das liefert, aber dazu noch so düsteren Trip-Hop mit so ein bisschen Shoegaze kombiniert und ist die erste Zusammenarbeit des Produzenten Mobs, des britischen Produzenten Mobs mit der ägyptisch-französischen Sängerin und Künstlerin Zuzu LaRoche. Ihr Künstlername übrigens ein Anagramm für Chaos Lure Us. Habe ich vorher auch nicht gewusst, auch wenn ich ihre Solomusik schon ein bisschen verfolgt habe und auch mochte und auch ihre Stimme sehr mag. Und die Stimme funktioniert hier auf dieser Platte ja ganz hervorragend. Das ist Musik, genau wie ich sie mag. Das ist so eine sehr brodelnde Entschleunigung, sehr verhangen. Das ist wirklich bleischwere Musik hier, sehr undurchsichtig. Und in Kombination mit dem ja fast klagenden Gesang von Zuzu LaRoche, würde ich fast sagen, klingt das so, als sei das alles, was wir hier hören, so der Soundtrack für so irgendeine Form von Ritus, bei dem man nicht so wirklich dabei sein sollte oder aus Versehen so hineinstolpert und dann plötzlich wird einem das Herz rausgerissen und gegessen. Aber hey, da muss man dann durch. Also die Melodien werden hier wirklich auf eine Streckbank gelegt. Die Sounds, die schaffeln so schön, sie blubbern, sie dröhnen, sie dronen und sie drohen auch, würde ich jetzt irgendwie mal so spontan sagen. Und ich mag einfach Musik, beziehungsweise finde ich Musik grandios, die sich in so einer merkwürdigen Zwischenwelt bewegt, in der Sounds sowohl was total Bedrohliches, aber auch Verführerisches haben. Und ich finde, dass diese Platte das beides irgendwie so hinkriegt und dadurch sowas super Faszinierendes hat. Und das passiert hier halt einfach 5-mal, also auf allen 5 Tracks. Das ist Musik, die vom Dunklen lebt, aber so dieses kleine Flackern braucht. Was ich damit meine, ist so ein bisschen dieses angezündete Streichholz, das man so für eine Sekunde anmachen kann und sein warmes Licht auf irgendwas in der Ecke lenkt, bevor es dann aber ausgepustet wird. Oder so dieses flackernde Feuerzeug, dessen Funken nur so für einen Moment so offenbaren darf, was so Verbotenes nebenan passiert, bevor die Fantasie wieder ran muss und das Licht ausgeht. Und genau so klingt diese Platte, falls das Bild in irgendeiner Form Sinn ergibt. Und ich stehe da total drauf. Und ich habe die bei Zuletzt gehört, letzten Monat einmal kurz angerissen. Und wirklich wenige Tage danach ist das Ganze dann auch digital und auch als Stream erschienen. Und deswegen musste die hier rein. Kannst du damit auch was anfangen?
Ja, da wird es bei mir jetzt schwierig. Also alles, was du gerade gesagt hast, würde ich zu 100% unterschreiben. Aber irgendwie klickt es trotzdem nicht. Also das ist dann auch dieses...
Du landest so bei einem anderen Resultat einfach.
Ja, genau. Also auf dem Papier finde ich das alles toll. Und ich würde bei allem mitgehen, was du gerade gesagt hast. Aber irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Und ich habe dann überlegt, warum. Und ich glaube, es liegt leider an ihren Vocals. Also ich habe mir nämlich dann so vorgestellt, wenn das jetzt ein Album, eine EP ohne die Vocals wäre, ich glaube, dann würde es mir gefallen. Aber sie hat natürlich so einen sehr monotonen Vortrag, der ja auch so sein soll. Der ist ja so gewollt, dass er nicht aus Versehen. Aber ich habe irgendwie...
Ups.
Ups. Habe ich erstmal noch die Valium eingeworfen vom Aufnehmen, ne? Nee, also das ist ja natürlich, das ist ja ein gewollter Kontrast zu dem musikalischen Teppich, auf dem das dann liegt. Ich habe halt nur leider das Gefühl für mich, dass es halt so ein bisschen die Intensität rausnimmt aus den Instrumentals. Und ich würde das alles viel spookier und düsterer und unheimlicher und deswegen auch packender finden, glaube ich, wenn die Vocals nicht da wären. Oder halt, wenn sie dann anders wären, aber ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie. Aber ja, dieser Kontrast kann ich theoretisch total nachvollziehen, aber praktisch hat es einfach irgendwie bei mir dann nicht Klick gemacht damit.
Ja, interessant, dass du das sagst. Ich könnte es mir instrumental auf jeden Fall auch vorstellen, weil das wird garantiert funktionieren. Einfach, dass hier trotzdem so eine leichte, komplett bleischwere so Pop-Attitüde sich so ein bisschen noch versucht, so durch den Nebel durchzuquetschen, finde ich wieder so faszinierend. Also einfach, dass hier versucht wird, noch durch Gesang das Genre so ein bisschen anzupassen, finde ich so faszinierend, dass ich mir denke, ja, das ist natürlich jetzt was nochmal deutlich was anderes als sowas wie Riza K oder Carla Dal Forno oder Lucrezia Dalt oder so, aber das ist für mich so ein bisschen artverwandt, einfach dass Musik mit Unterbau und Gesang was probieren darf und dann aber trotzdem in so ein bisschen diesem Kontext bleibt, versucht eine Melodie aufzuziehen, aber sich komplett gegen alles stellt, was normalerweise Pop ausmacht, finde ich in dem Fall dann total super. Aber funktionieren würde es, glaube ich, instrumental für mich auch. Und das gab es bei Modern Love, glaube ich, ein, zwei Mal auch, dass man dann irgendwie zumindest digital noch so eine instrumentale Version nachgeschoben hat. Glaube ich, in dem Fall wird es, glaube ich, nicht passieren, weil das ja bewusst eine Zusammenarbeit der beiden ist, die Musik zusammen gemacht haben. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weird kommen. Es sei denn, es gibt auch eine A Cappella-Version, fairerweise dann, wo sie dann ihre Vocals nochmal separat raushauen kann. Aber
das wäre natürlich auch interessant.
Ja, es wäre natürlich dankbar für alle, die irgendwie so ein bisschen rumremixen wollen oder so. Ne?
Ja.
Also zumindest kann ich verstehen, dass du sagst, dass dich die Instrumentals so reizen würden. Bei mir kommt das, glaube ich, halt durch diesen zusätzlichen Pop, Nicht-Pop-Gedanken, der das alles so ein bisschen auf den Kopf stellt, noch dazu, dass ich es so faszinierend finde irgendwie.
Aber du hast schon auch recht, ne? Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Wenn die Vocals nicht da wären, dann würden viele Fragen nicht gestellt. Und diese Fragen machen die EP halt auch gerade spannend, dass man halt irgendwie denkt, oh Gott, was soll das gerade? Das ist ja halt auch eine gute Frage, ne? Wenn jetzt die Vocals fehlen würden, dann würde es mir vielleicht besser gefallen, aber vielleicht würde es mich dann auch nicht so nachhaltig beschäftigen, was auf der EP eigentlich passiert ist.
Da muss die KI ran. Die kann ja alles. KI kriegt ja die Vocals daraus. Dann hörst du es dir nochmal an und dann sprechen wir nochmal drüber. für mich tatsächlich eines der wirklich größeren Highlights bislang in diesem Jahr. Und EPs angeht, ist es auf jeden Fall bislang auf Platz 1. Das ist schon schöne Musik. Schön, dass es dieses Label gibt auf jeden Fall. Track 17 Playlist zum Podcast in den Shownotes verlinkt und natürlich müsst ihr einfach nur Track 17 Playlist zum Podcast ansonsten bei Spotify eingeben. Da gibt es dann eben alle 17 Themen der jeweiligen Ausgabe, die 5, die wir etwas ausführlicher behandelt haben im Laufe der Sendung und die 12, die wir ein bisschen kompakter halten. Ich starte mal mit den letzten beiden bei mir jetzt und zwar wird in einigen Wochen nochmal eine, glaube ich, erst heute oder gestern angekündigte EP, da freue ich mich sehr darüber, von Moin erscheinen, eine Band, die, glaube ich, mit jedem Release hier bislang im Podcast gelandet ist, vielleicht dann auch mit dem nächsten, das wird eine 6-Track-EP sein, wieder auf AD93 und die hat dieses Projekt Moin, bei dem ja auch die großartige Valentina Margaletti am Start ist und die beiden Jungs von Rame. Sie haben sich da unter anderem eben auch Ben Vince, den Saxophonisten, den ich ganz toll finde, und die Autorin Sophia Almaria dazugeholt, die ja auch schon auf dem letzten Album drauf war, You Never End, über das hier letztes Jahr gesprochen wurde. Und die ersten beiden Songs dieser EP sind draußen und Sea finde ich ja so absurd großartig, dass der direkt drauf musste und da kann ich nicht warten, bis das ganze Ding dann erscheint. Und zum Abschluss nochmal was ganz anderes, nämlich etwas Freundlicheres, vielleicht als die Musik, die sonst hier zu hören war, vielleicht mit Ausnahme von Black Country New Road, also was die Musik meinerseits angeht, nämlich Tavimata, der Griechin Stella Chronopoulou, holt hier am Ende nochmal so ein bisschen den Frühsommer dazu. Mir hat es nämlich heute wirklich ein bisschen zu oft gefisselt hier bei mir in der Stadt. Das ist so toller Wind unterm offenen Hemd Pop. Erstmals bei ihr auch auf Griechisch. Sie hat vorher auf Englisch gesungen. Und ich finde, Griechisch ist eine wunderschöne Sprache. Und das ist der perfekte Rausschmeißer. Das gesamte Album ist gut, nicht überragend. Aber Tavimata ist auf jeden Fall ein Hit für den Frühsommer. Und der musste hier nochmal drauf. Was hast du denn zum Schluss noch?
Ja, ich habe noch so eine Drum and Bass Busy Bee mitgebracht, nämlich Need for Mirrors, aka Joe Moses. Der hat mal wieder eine EP draußen namens Dalston Strut, die ist auf V-Recordings erschienen. Anfang des Jahres kam schon die EP Wales raus, also wie die Wale, nicht wie
das Land.
Jetzt wollte ich gerade sagen, das Land. Ja, aber ist das dann ein Land? Weil das ist ja kein Land, ne?
Ja, aber ein Land ist es ja trotzdem. Aber es ist halt kein Staat in dem Sinne. Also.
Ja, das ist ja, stimmt, das macht Sinn. Also genau, wie die Wale. Die fand ich okay. Jetzt Dawson's Stadt finde ich richtig gut. Im Schnitt kommen von Need for Mirrors so 3 bis 4 EPs pro Jahr raus. Also mal gucken, was da noch kommt. Wenn es weiter so geht wie jetzt, dann wäre ich sehr happy. Das ist so, ich sag mal, undergroundiger Drum and Bass, obwohl Need for Mirrors überhaupt nicht undergroundig ist. Also ich glaube, der ist den meisten Leuten bekannt, die mit Drum and Bass irgendwie was zu tun haben. Ist so ein bisschen die dunklere Art von Drum and Bass. Insofern reiße ich jetzt deine gute Laune von deinem letzten Song direkt wieder mit dem Hintern ein. Also so Samstagnacht um 3.25 Uhr würde ich mal sagen. Auf der Playlist ist der Song Pickle Factory. Und mein Rausschmeißer kommt heute aus dem Bereich IDM. / Ambient / sehr langsamer Techno und zwar von Carrier mit der EP Tender Spirits.
Die kenn ich auch.
Schön, genau. Also ich finde, ist super spannende EP, was wir eben bei Barker besprochen haben, auch so sowas wie viel Hirnschmalz irgendwie in so ein Stück Musik geht, das habe ich mir hier auch gedacht, weil das wirklich schon so richtig ins Sounddesign irgendwie übergeht, dass man, ja, das ist Musik, ist klar, emotional und so, aber dass es auch interessant ist, wie das so architektonisch irgendwie aufgesetzt wurde. Das fand ich unglaublich spannend auf der EP. Die lotet viel so Raum und Hall aus. Also das kann man meiner Meinung nach super gut zu Hause hören auf Kopfhörern, kann aber, glaube ich, auch sehr gut im Club funktionieren. Und wer Berliner Techno mag, glaube ich, wird diese EP sicherlich auch mögen. Und auf der Playlist ist der Song Slow Punctures, auch dieser Songtitel fasst eigentlich das Ganze schon wieder sehr gut zusammen, finde ich.
Ja, sehr spannender Monat mal wieder. Und da würde mich und uns natürlich interessieren, was haltet ihr von Forever How Long von Black Country Roll? Könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram @track17podcast. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen. Folgt natürlich der Playlist, Track 17 Playlist und Podcast auf Spotify, ist alles in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt auch uns sehr gerne folgen. Die Links sind auch am Start. Und was uns immer helfen würde und auch absolut hilft, ist, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung dalasst, und zwar immer genau dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ihr könnt das natürlich aber auch auf allen Plattformen einfach machen, und wenn ihr so lieb wärt und uns eine kleine Rezension dalassen würdet, einfach so ein positiver Satz, irgendwas Schönes, das schönste Kompliment, was ihr in diesem Jahr bekommen habt, und das wandelt ihr um und formuliert daraus ein Kompliment für Track 17, und das könnt ihr dann einfach in die Bewertung hauen, ob es jetzt bei Apple Podcasts ist, ob es bei Spotify ist oder in der App eurer Wahl. Ich glaube, damit wäre uns schon geholfen, oder?
So ist es.
Und womit uns dann andere Leute wieder helfen müssen, nämlich ihr da draußen, die Musik machen. Ihr macht jetzt weiterhin tolle Platten, damit wir in einem Monat wieder was haben, über das wir sprechen können. Kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass ich im nächsten Monat die DJ Rum, so würde ich ihn aussprechen, mitbringen werde. Die erscheint nämlich in einer Woche, und die ist nächstes Mal dabei. Die ist schon hier und die ist fantastisch, und da werden wir dann nächstes Mal drüber sprechen. Und noch, ja, 16 andere tolle Releases, die uns ereilen werden. Vielen Dank, Melanie.
Danke dir.
Danke euch fürs Zuhören. Und vergesst nicht, unser Feature 50 zum Thema Was ist Musik nachzuhören. Und dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.